Deutschlandfunk. Der Tag.
86 Cent, das ist der Betrag, der gerade unter anderem die CDU in Sachsen-Anhalt ärgert. Um so viel soll der Rundfunkbeitrag im kommenden Jahr steigen, aber die CDU-Fraktion im Magdeburger Landtag, die möchte das jetzt eben nicht mittragen. Da spielen viele Machtfragen eine Rolle, auch mit Blick auf die Abgrenzung von der Bundespartei, mit Blick auf die Landtagswahl im kommenden Jahr. Wir wollen uns heute aber den Rundfunkbeitrag selbst etwas genauer anschauen hier im Podcast. Warum soll der denn überhaupt steigen? Und klar, mehr als 18 Euro insgesamt, das ist schon eine ganze Menge Geld. Und dann eben auch noch für eine Leistung, die man sich nicht aktiv ausgesucht hat, die man zahlen muss. Außerdem kommt diese Erhöhung dann mitten in einer Pandemie, in der es vielen ja wegen Kurzarbeit oder auch wegen eines Jobverlusts wirtschaftlich gar nicht mal unbedingt gut geht. Auch das muss man alles thematisieren. Und natürlich muss man auch offen sagen, dass wir als Deutschlandradio davon betroffen sind. Mein Gehalt wird aus Rundfunkbeiträgen bezahlt. Meine Zukunft als befristet Angestellte hängt möglicherweise davon ab. Auch damit muss man ja offen umgehen. Und wir schauen uns außerdem heute neue Zahlen zum Klima an. 2020 war wieder viel zu warm. Das ist eine Erkenntnis des heutigen Tages. Und es gibt weitere Zahlen, die darauf hindeuten, dass jetzt gerade ein entscheidender Moment ist für die Weichenstellung in Sachen Klimaschutz. Der Tag im Deutschlandfunk. Ich bin Ann-Kathrin Büsker. Moin.
Büro Staatsminister Robra.
Und hier ist Christoph Sterz vom Deutschlandfunk.
Ja,
guten Tag.
Guten Tag, Herr Sterz. Ich verbinde Sie zu Herrn Robra.
Dankeschön.
Einen Moment bitte.
Jawohl.
Bitte warten.
Anruf in der Staatskanzlei in Sachsen-Anhalt. Dort ringt die Landesregierung gerade um einen gemeinsamen Kurs in der Frage des Rundfunkbeitrags. Rainer Robra ist in Magdeburg Chef der Staatskanzlei, zuständig für die Medienpolitik des Bundeslandes. Und Christoph Sterz aus unserer Medienredaktion hat heute mit ihm gesprochen, mitten in einem komplizierten Verfahren, über das ich gleich ausführlich mit Christoph sprechen kann. Erstmal die Grundkoordinaten des Problems. Der Rundfunkbeitrag soll im kommenden Jahr steigen, aber die CDU-Fraktion im Landtag, die will nicht dafür stimmen. Das sorgt jetzt gerade innerhalb der Koalition mit SPD und Grünen für erheblichen Streit. Außerdem für Ärger mit der Bundes-CDU, die verhindern möchte, dass die Landesfraktion mit der AfD abstimmt. Ein Koalitionsbruch steht im Moment im Raum. Das würde dann vorgezogene Neuwahlen bedeuten. Ansonsten wird im kommenden Sommer ein neuer Landtag in Magdeburg gewählt. Das zeigt jetzt schon, dass das politische Fragen sind. Da spielt Macht eine Rolle, Abgrenzung und Wahlkampf. Das nehmen wir jetzt und legen es mal kurz beiseite und schauen stattdessen auf die medienpolitischen Fragen, die sich ergeben. Also darüber, wie diese Erhöhung überhaupt zustande kommt, wessen Idee das war. Und Christoph Sterz, Medienredakteur für den Deutschlandfunk. Warum soll der Rundfunkbeitrag erhöht werden?
Der soll erhöht werden, weil erstmal ARD, ZDF und Deutschlandradio sich hingesetzt haben und ausgerechnet haben, wie viel Geld brauchen wir denn in den nächsten 4 Jahren. Haben wir noch Rücklagen oder haben wir keine mehr? Da sind sie dann zum Ergebnis gekommen, nee, wir haben überhaupt keine Rücklagen mehr. Mhm. Wir haben die letzten Jahre von Rücklagen gelebt, deswegen gehen wir davon aus, dass wir eine ordentliche Erhöhung brauchen. So, dann ist diese Berechnung an die Expertenkommission KEF gegangen, die dafür zuständig ist, zu überprüfen, ob so jetzt die Rechenspiele von ARD, ZDF und Deutschlandradio irgendwie sparsam sind. Also jetzt nicht, da geht es nicht um Inhalte, da geht es wirklich darum, ist das irgendwie sparsam genug? Und dann sind die halt zu diesen 18,36 Euro gekommen. So.
Das heißt aber, das ist jetzt nicht unbedingt auch der Vorschlag, den die Rundfunkanstalten da gemacht haben,
nee,
sondern die KEF hat da nochmal kritisch
genau
drüber geschaut.
Die haben richtig ordentlich gekürzt. Also da ist ziemlich gehobelt worden. Das fanden jetzt ARD, ZDF und Deutschlandradio auch begrenzt lustig. Mhm. Aber es ist so, was die KEF sagt, hat extrem hohes Gewicht, so, weil, also das muss man wissen, das, Medienpolitik ist mega kompliziert, ein schwieriges Verfahren, aber was klar ist, wenn die KEF zu so einer Zahl kommt, dann lässt sich sehr schwer davon abweichen. Also mhm, weder, dass jetzt irgendwie ARD, ZDF und Deutschlandradio sagen können, nö, wir nehmen aber doch mehr, noch, dass die zuständigen Medienpolitiker der Bundesländer und Medienpolitikerinnen sagen können, wobei es genau eine Medienpolitikerin an der Stelle, sagen können, hey, wir wollen aber, dass es nur 10 Euro kostet, weil Netflix auch nur 10 Euro kostet, mhm, oder so. Also das geht nicht. Da kann man jetzt nicht einfach so von abweichen. Und das ist genau das Problem, was jetzt mit Sachsen-Anhalt sich irgendwie
weil, weil die rechtliche Basis der KEF das eben so vorgibt, dass das, was die
ja,
KEF
weil,
sagt.
Genau, also das steht da im Rundfunkstaatsvertrag oder inzwischen Medienstaatsvertrag, genau. Und du kannst, also das Prozedere ist, Erst ARD, ZDF und Deutschlandradio überlegen sich eine Zahl. Mhm. KEF überlegt sich auch eine Zahl, um es mal so kurz zu sagen. Dann geht es an die Landesregierung. Die müssen alle zustimmen. Mhm. Das haben die gemacht. Das hat auch Rainer Haseloff gemacht aus Sachsen-Anhalt. Hat aber eine Protokollerklärung, das war im März, glaube ich, dazugegeben. Ich stimme zwar zu, meine Unterschrift bekommt ihr, aber ich wollte nur mal kurz sagen, im Landtag habe ich keine Mehrheit. Denn nachdem die Landesregierungen dran sind, geht das noch an alle 16 Landesparlamente. Und es braucht Einstimmigkeit bei medienpolitischen Beschlüssen, 16-0. Wenn ein Landtag nicht zustimmt, ist leider der ganze Vertrag tot. Und genau das ist jetzt halt die Situation, die droht, weil Sachsen-Anhalt eben so dasteht, dass die CDU-Fraktion diesem Staatsvertrag nicht zustimmen möchte. Und gemeinsam mit der AfD gäbe es dann eine Mehrheit gegen diesen Staatsvertrag und damit wäre er futsch.
Das heißt, wir haben diesen gordischen Knoten, dass auf der einen Seite die Empfehlung der KEF steht, wo die MinisterpräsidentInnen gesagt haben, ja, nehmen wir an. Mhm. Auf der anderen Seite aber die Zustimmung der Landesparlamente gebraucht wird und eines das Ganze jetzt kippen könnte.
Genau. Und das Seltsame an diesem Verfahren ist, dass die Landesparlamente zustimmen müssen, aber eigentlich nichts zu sagen haben. Also bisher war das auch die vielen Jahre, in denen das gut gegangen ist, quasi, dass die Landesparlamente das einfach so abgenickt haben. Da war das halt so. Das geht zwar ins Landesparlament in allen 16 Bundesländern, aber die debattieren da so ein bisschen, ist eher so eine Showdebatte und dann wird das Ganze wieder abgenickt. So. Aber damit ist jetzt halt Schluss. Aber das Problem ist, dass, weil die KEF ja diese 18,36 Euro festgelegt hat, gibt es sehr, 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 sehr viele Medienrechtler, die der Meinung sind, dass ARD, ZDF und Deutschlandradio auch Anspruch auf dieses Geld haben. So. Und das würde dann dazu führen, dass ARD, ZDF und Deutschlandradio oder auch nur eine von denen nach Karlsruhe geht zum Bundesverfassungsgericht und dann sagt, ey, wir haben da Anspruch drauf. Und dann guckt sich Karlsruhe das an und es ist nicht ganz unwahrscheinlich, dass sie halt Recht geben. Das heißt, jetzt kann sich Sachsen-Anhalt, die CDU kann sagen, wir sind dagegen, aber am Ende läuft es dann wahrscheinlich, würde ich sagen, doch auf diese 18,36 hinaus.
Würde aber kurzfristig unter Umständen zu einer enormen Finanzierungslücke bei den Rundfunkanstalten führen.
Ja, was heißt enorm? Also wenn du dir mal überlegst, 17,50 Euro, 18,36 Euro, da ist die Differenz 86 Cent. Mhm. Und wenn man das jetzt mal hochrechnet, sind das ja 8 Milliarden Euro ungefähr, die da ARD, ZDF und Deutschlandradio bekommen. Und ja, ARD, ZDF und Deutschlandradio sagen, dass es ein großes Problem gibt. Es gibt so Horrorszenarien, wo gesagt wird, gerade von der ARD, wir können das Ganze nicht mehr aufrechterhalten, dann was wir haben. Möglicherweise müssen wir dann, also bisher gibt es so ein Soli für Radio Bremen und den Saarländischen Rundfunk innerhalb der ARD. Dann sagen die, oh, wir können diesen Soli nicht mehr zahlen und damit können dann Radio Bremen und Saarländischer Rundfunk ungefähr zumachen. So. Aber man muss schon so ein ganz klein bisschen die Kirche im Dorf lassen, weil, also ja klar, es geht irgendwie um wichtiges Geld und da ist eine Riesenlücke, das ist gar keine Frage. So. Mhm. Aber es wird jetzt nicht so sein, dass irgendwie im Radio nichts mehr läuft.
Gucken wir mal auf die Argumente. Was spricht denn aus sachsen-anhaltinischer Sicht gegen eine Erhöhung?
Es spricht gegen eine Erhöhung vor allem, also im Moment wird als Argument vor allem die Corona-Pandemie benutzt von der CDU, die sagen, das ist eine große wirtschaftliche Belastung für viele und jetzt können wir da nicht einfach während dieser Pandemie so eine Erhöhung durchwinken. Das ist der erste aktuelle Punkt. Aber der grundsätzliche Punkt das machen die tatsächlich schon seit Jahren, das betonen die auch, dass die das seit Jahren machen, die sagen, es ist einfach alles viel zu viel geworden mit dem Öffentlich-Rechtlichen. Wir haben Dutzende Fernsehsender, vor allem Dutzende Radiosender. Es gibt eine riesige Menge an Angeboten, die zum Teil auch in großer Konkurrenz zu Privatsendern sind. Also zum Beispiel brauchen wir so viel Unterhaltung, brauchen wir Fußball, teure Fußballrechte und so weiter. Lasst uns doch mal bitte grundsätzlich darüber sprechen, was die Öffentlich-Rechtlichen eigentlich machen sollen und deren Haltung ist, die sollten viel weniger machen. So. Das Problem ist, darüber kann man sprechen, darüber, finde ich, sollte man sogar sprechen. Es ist nur leider der falsche Zeitpunkt, weil der Drops ist halt eigentlich gelutscht. Also es ist das Ende dieses Verfahrens und das ist nicht mehr der Zeitpunkt, darüber zu reden. Das hätte man halt vorher machen müssen und zum Beispiel die Landesregierung von Sachsen-Anhalt hätte das ja machen können, sie sagt, sie hat es auch gemacht, mit den anderen Landesregierungen zusammen.
Wurde aber dann entsprechend nicht gehört.
Ja, also so stellt es die sachsen-anhaltinische Landesregierung dar.
Wobei jetzt die Sender, die Anstalten sagen würden, wir haben ja schon sehr viele Möglichkeiten gefunden, Geld einzusparen, wir haben schon Synergieeffekte geschaffen etc. Das wiederum reicht dann aber vielen Medienpolitikerinnen.
Genau, wobei nicht. Also da gibt es eigentlich, ehrlich gesagt, ich kenne keinen Medienpolitiker und die eine Medienpolitikerin, die sagen alle, das reicht nicht. Die wollen alle noch mehr Sparvorschläge haben von den Öffentlich-Rechtlichen. Sie haben aber gesagt, jetzt hat die KEF das mit den 1836 festgelegt. Das ist so, die brauchen dieses Geld. Lass uns doch danach nochmal drüber reden.
Also die Idee sozusagen jetzt, die Beitragserhöhung erstmal durchzuwinken und danach eine grundsätzliche Debatte nochmal über Strukturreformen zu starten?
Ja, aber das Problem ist, Sie haben halt schon die letzten 4 Jahre über diese Strukturreform geredet und über den Auftrag und so weiter, aber es ist einfach echt nichts dabei, nichts stimmt nicht. Also es ist ein bisschen was dabei herumgekommen. Es gab tatsächlich Sparvorschläge von ARD, ZDF und Deutschlandradio, die, wie ich schon sagte, halt dann nicht gereicht haben. Aber so richtig so der große Wurf oder dass sich auch mal jemand traut, es gab da einen Vorstoß zum Beispiel vor allem aus Schleswig-Holstein, die haben gesagt, nee, wir wollen halt einfach Unterhaltung nicht mehr als Auftrag haben. Mhm. Aber da ist ehrlich gesagt jetzt auch nicht so richtig diskutiert oder das ist schon diskutiert worden drüber, aber das ist dann relativ schnell wieder verschwunden.
Weil da wahrscheinlich auch aufgrund des föderalen Systems der Rundfunkanstalten die föderalen Interessen der Bundesländer sehr, sehr unterschiedlich sind.
Ja klar, und es tut halt einfach weh. Also es geht ja letztlich um irgendwas, was dann eingespart wird und das betrifft dann natürlich auch jedes einzelne Bundesland so.
Und es betrifft ja dann auch Repräsentation. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass Radio Bremen tatsächlich zugemacht wird, dann kommt Bremer Landespolitik beim NDR wahrscheinlich nicht mehr so richtig viel vor.
Ja, genau. Das wird niemals passieren, weil Einstimmigkeit herrschen muss. Und das heißt, Bremen müsste selber dafür stimmen, dass Radio Bremen verschwindet. Ich halte das für nicht so wahrscheinlich.
Jetzt gibt es ja auch in der Debatte über Sachsen-Anhalt das Argument, dass Sachsen-Anhalt eigentlich ein bisschen ärgerlich ist, dass es keine eigene Institution des öffentlich-rechtlichen Rundfunks hat. Beispielsweise Thüringen hat mit Erfurt den KiKA, in anderen Bundesländern sitzen Institutionen. Ist das was in Sachsen-Anhalt tatsächlich, was die stört?
Ja, das stört die auf jeden Fall. Ich habe öfter in den letzten Monaten Kontakt gehabt zu dem medienpolitischen Sprecher da im Landtag, der auch parlamentarischer Geschäftsführer ist. Und der hat mir das auch immer wieder als Argument gesagt und ist jetzt auch in der letzten Debatte wieder aufgekommen. Wo du gerade sagst mit Thüringen, das ist allerdings eines der wenigen Beispiele dafür, dass es so eine ARD-Institution in Mittel- und Ostdeutschland gibt. Also wenn man jetzt mal irgendwie das Hauptstadtstudio in Berlin nicht als Ostdeutschland definiert sozusagen, dann gibt's da nicht so viel. Und deswegen, da gab's aber so eine Idee der ARD, dass man da eine sogenannte Kulturplattform in Sachsen-Anhalt ansiedelt. Meine Interpretation ist, man wollte damit die CDU so ein bisschen beruhigen, aber die CDU hat gesagt, ja, wir finden das super, aber wir lassen uns jetzt natürlich nicht kaufen. Und deswegen hat das auch nicht dazu geführt, dass jetzt irgendwie die CDU der Erhöhung zustimmen wird.
Wenn jetzt der Landesverband einer einzelnen Partei die Erhöhung des Rundfunkbeitrags...
Es ist die Fraktion, nicht der Landesverband.
Danke für die Korrektur. Also wenn diese Fraktion die Beitragserhöhung stoppen kann... Es gab ja auch aus dieser Fraktion, aus der Partei immer wieder mal Verweise darauf, dass Inhalte nicht so gestaltet wurden, wie man sich das vorgestellt hat. Was sagt das eigentlich über die politische Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks?
Naja, also das ist, glaube ich, eine verunglückte Art der Kommunikation gewesen, weil die sich am Ende doch wieder darauf bezogen haben, dass halt ihrer Meinung nach der öffentlich-rechtliche Rundfunk zu groß ist. Mhm. Und der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist politisch unabhängig. Selbstverständlich gibt es Verquickungen, insbesondere in den Rundfunkräten und so. Da sitzen Politiker. Ich will jetzt auch nicht ausschließen, dass gewisse Personalentscheidungen eben dann über den Rundfunkrat, wo Politikerinnen sitzen, ne, dann auch irgendwie was Politisches hat. Aber trotzdem so, wenn wir jetzt mal über die Inhalte reden, so, da sind die selbstverständlich unabhängig. Also, keine Ahnung, ich meine, guck dir doch selber an. Also, ich meine, guck doch unsere Arbeit an. Das ist doch echt nicht so, immer dieses mit dem roten Telefon und Merkel ist natürlich völliger Bullshit, völliger Quatsch. Aber Ja, also es ist halt, wir sind eine schwierige Konstruktion, wenn ich das so sagen darf, weil wir natürlich jetzt in dem Fall zum Beispiel abhängen davon, was dann die Landtage beschließen oder dass die Landtage zustimmen und so. Und deswegen gibt es dann natürlich irgendwas Politisches drin.
Ich bringe nochmal die Formulierung des gordischen Knotens, die das Ganze jetzt irgendwie für mich tatsächlich auch am besten beschreibt. Es ist komplex, es ist verworren, es ist schwierig. Siehst du irgendeinen Ausweg in der jetzt ja nächste Woche stattfindenden Sitzung des Medienausschusses in Sachsen-Anhalt? Eine goldene Lösung, die dieses Problem vom Tisch fegen wird.
Nächster Halt, Bundesverfassungsgericht. Das ist die Lösung. Keine besonders gute, aber ich glaube, da freuen sich ehrlich gesagt die Politikerinnen und Politiker, dass sie es dann nicht mehr sich damit befassen müssen und dass mal wieder das Bundesverfassungsgericht festlegen muss, was denn so, wie denn so die Öffentlich-Rechtlichen aufgestellt sind, was Medienpolitik angeht. Das hat das Bundesverfassungsgericht schon sehr, sehr oft gemacht. Und die Hoffnung, ich habe ja gesprochen mit Rainer Robra, dem Staatssekretär aus Sachsen-Anhalt, vor allem seine Hoffnung ist, dass dann das Bundesverfassungsgericht sich mal dazu durchringt, zu sagen, wir vereinfachen dieses Verfahren und machen quasi bei den Landesregierungen Schluss. Also die Landesregierungen müssen alle einstimmig zustimmen, aber dann geht es nicht mehr in die Landtage. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das Bundesverfassungsgericht das macht. Aber wenn es das machen würde, dann würde es das Verfahren tatsächlich erheblich vereinfachen. Klammer auf, ich weiß nicht, ob die Landesparlamente das so cool fänden, Klammer zu. Aber wenn es so käme, dann wäre das schon mal einfacher. Und ich glaube, was auf jeden Fall passiert, ist, dass ARD, ZDF und Deutschlandradio wahrscheinlich Anspruch bekommen vom Bundesverfassungsgericht auf dieses Geld. Ja, und dann wird hoffentlich endlich mal wieder darüber geredet, okay, wie sieht der Auftrag aus? Mhm. Und dann wird hoffentlich irgendwann mal auch so eine Entscheidung getroffen, mit der dann auch möglichst viele Leute leben können.
Danke, Christoph.
Gerne.
Kurzer akustischer Sprung in das Jahr 2007. Regierungserklärung der damaligen und heutigen Bundeskanzlerin Angela Merkel. Thematisch topaktuell, es ging um Klimaziele.
Wir werden in dieser Phase bis 2020 den Beweis erbringen müssen, und wir wollen das auch, dass Ökologie und Ökonomie miteinander versöhnt werden können und Strategien entwickeln werden können, die sowohl Wirtschaftswachstum und Arbeitsplätze möglich machen, als auch einen nachhaltigen Umgang mit der Umwelt ermöglichen. Das ist die große Aufgabe, vor der wir stehen.
So also der Plan vor 13 Jahren. Abgerechnet wird jetzt zum Jahresende und es sieht tatsächlich so aus, als könnte Deutschland die angestrebte Emissionsminderung von 40% im Vergleich zu 1990 erreichen. Allerdings nur wegen der Corona-Pandemie, weil zum Beispiel viel weniger geflogen wurde oder die Wirtschaft zwischenzeitlich runtergefahren hat. Trotzdem hat sich die Umweltministerin heute sehr gelobt. Ein Jahr nach Verabschiedung des Klimapakets hat Svenja Schulze sich heute im ZDF-Morgenmagazin auf die Schulter geklopft.
Und man sieht jetzt, dass diese klaren Signale auch in der Wirtschaft angekommen sind. Es gibt jetzt mehr Elektroautos, es wird in grünen Wasserstoff investiert. Wir sehen, dass wir aus der Kohle aussteigen werden und neue Perspektiven für die Regionen schaffen, gemeinsam mit den Gewerkschaften dort vor Ort.
Nur es bleiben noch total viele Fragen offen. Das Erneuerbare Energiengesetz zum Beispiel soll reformiert werden. Es geht dabei vor allem um die Förderung und den Ausbau von Strom aus Wind- und Sonnenenergie. Da waren wir schon mal vorne mit dabei, aber jetzt stagniert das enorm und viele einst geförderte Anlagen, die fallen jetzt eben aus der Förderung raus. Ist ein Riesenproblem. Dann haben wir ab Januar einen CO2-Preis. Eine Tonne CO2 kostet dann 25 Euro. Das wird den Sprit teurer machen, das wird Heizkosten teurer machen. Mehr Kosten also für alle. Und die Bundesregierung streitet im Moment noch, inwieweit Mieterinnen und Mieter das mittragen sollen. Und in all diese Diskussionen kommen jetzt neue Zahlen. Die Meteorologische Weltorganisation, WMO, die hat ihren jährlichen Bericht zum Status des Klimas vorgestellt. Georg Ehring aus unserer Umweltredaktion hat ihn gelesen. Georg, wie sieht's aus? Wie geht's unserem Klima?
Dem Klima geht's ziemlich schlecht. Das Jahr 2020 wird eines der drei wärmsten Jahre seit Messbeginn. Welchen Platz das Jahr 2020 bekommt, das ist noch nicht klar. Im Moment ist es auf Platz 2, knapp hinter 2016, aber im Pazifik entwickelt sich La Niña. Das ist ein Phänomen, das Meer abkühlt im Pazifik. Das könnte dazu führen, dass die letzten beiden Monate des Jahres, die naturgemäß noch nicht in der Statistik sind, ein bisschen kühler werden, sodass das Jahr nicht ganz so warm wird, wie es im Moment noch aussieht. Aber die Temperatur ist um ungefähr 1,2 Grad über dem Niveau vor der Industrialisierung. Die 6 wärmsten Jahre seit Beginn der Aufzeichnungen waren alle seit 2015, wenn man jetzt 2020 schon mitrechnet. Es war warm, vor allem in Sibirien. In der Stadt Werchojansk wurden 38 Grad gemessen. Das ist die höchste Temperatur, die jemals nördlich des Polarkreises gemessen wurde an einem Tag. Es gab gewaltige Feuer in Sibirien. Der Permafrost schmilzt und das sorgt dafür, dass Methan freigesetzt wird, was dann die Klimaerwärmung weiter anfeuert. Noch ein weiteres Detail aus der antarktischen Region, die Klimaerwärmung sozusagen selbstverstärkend anfeuert, was man langsam mitkriegt. Das arktische Eis, das ist so stark geschrumpft wie noch nie. Und wenn im Norden Wasser statt Eis auf die Sonne trifft, beziehungsweise die Sonnenstrahlen auf das Wasser und nicht auf das Eis, dann werden sie nicht so stark ins Weltall zurückgeworfen. Und auch das hat Folgen, die zu einer weiteren Erwärmung führen. Also da entzündet sich gerade eine selbstverstärkende Spirale, vor der man Angst haben kann.
Du hast jetzt 1,2 gesagt als Zahl. Da bin ich natürlich sofort hellhörig geworden, weil wir ja im Klimaschutzabkommen von Paris die 1,5 Grad drinstehen haben. Was heißen denn jetzt diese 1,2, die wir für dieses Jahr voraussichtlich bekommen werden, für das 1,5 Grad-Ziel?
Ja, das wird verdammt knapp. Das Ziel heißt ja 1,5 Grad bis Ende des Jahrhunderts. Und Petteri Tallas, der Chef der Meteorologischen Weltorganisation, der sagte heute, es gibt eine Wahrscheinlichkeit von einem Fünftel, dass schon eines der Jahre bis 2024, also die nächsten 5 Jahre, dass eines dieser Jahre schon diese 1,5 Grad bekommen wird. Mhm. Das heißt, im Grunde genommen ist schon klar, dass wir die 1,5 Grad reißen. Die Frage ist, ob man das im weiteren Verlauf des Jahrhunderts wieder runterdrückt.
Jetzt hast du schon diese sich selbst verstärkenden Effekte angesprochen mit dem tauenden Permafrostboden, der dann eben CO2 freisetzt. Die Arktis, die du angesprochen hast, klingt für mich so, als müsste man eigentlich Stand jetzt die Bemühungen, CO2 zu reduzieren, nochmal wirklich massiv anwerfen.
Ja, das ist richtig. Da gibt es ja jetzt heute einen neuen Report dazu vom den UN-Umweltprogramm zusammen mit dem Stockholm Environment Institute, die unter die Lupe nehmen, wie planen die einzelnen Staaten, die großen Industriestaaten und die großen Förderländer für Kohle, Öl und Gas ihre Investitionen und wie passt das zu den Klimazielen? Mhm. Und das Ergebnis ist, passt überhaupt nicht. Die Förderkapazitäten und Verbrennungskapazitäten weltweit werden weiter ausgebaut. Etwa 2% Steigerung pro Jahr. Und um die Klimaziele zu erreichen, müssten die Verbrennung von Kohle, Öl und Gas ungefähr 6% pro Jahr sinken. Das ist ein ganz gewaltiger Umfang. Dieses Jahr sinken die CO2-Emissionen wegen der Covid-19-Pandemie ungefähr um 7%. Und ein Rückgang in dieser Größenordnung müsste jedes Jahr stattfinden. Dann hätte man noch eine Chance, das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten.
Heißt also, selbst im Angesicht des Klimawandels und der Zahlen, die du uns jetzt schon geschildert hast, gibt es immer noch Pläne, neue Kohlekraftwerke zu bauen, neue Ölkraftwerke, neue Gaskraftwerke?
Ja, in Deutschland werden ja keine Kohlekraftwerke mehr gebaut, aber vor allem in asiatischen Ländern, auch in anderen Staaten, in Ägypten, in der Türkei zum Beispiel, auch in Afrika werden Kohlekraftwerke gebaut. China ist ein Land, das im eigenen Land den Bau von Kohlekraftwerken noch nicht eingestellt, aber schon beschränkt hat, aber umso aktiver ist beim Export von Kohlekraftwerken. Und da sind die Planer, die Industrieexpansion planen, mit denen, die sich um Klimaschutz kümmern, offensichtlich überhaupt nicht verbunden. Die leben in 2 komplett verschiedenen Welten.
Könnte dann natürlich dazu führen, dass jetzt Kraftwerke gebaut werden, die in ein paar Jahren abgeschaltet werden müssen. Genau das erleben wir im Prinzip gerade in Deutschland beim Steinkohleausstieg. Investitionsruinen ist da ja ein Stichwort. Also man investiert jetzt in Technologien, die dann in ein paar Jahren wieder abgeschaltet werden. Das Kraftwerk in Moorburg ist so eine Investitionsruine. Kannst du uns das erklären?
Ja, ich habe mal ein bisschen geschaut, wie es aussah, als das Kraftwerk gebaut und genehmigt wurde. Im Jahr 2007 wurde es genehmigt. Da gab es die Erwartung hoher Strompreise, relativ niedriger CO2-Preise offenbar. Man argumentierte damals, man müsse die Kapazität der Atomkraftwerke ersetzen. Die waren damals für etwa 30% der Stromerzeugung in Deutschland verantwortlich und dafür würde auch Kohle gebraucht, da käme man nun nicht mal drum herum. Damals hat man geschätzt, dass die erneuerbaren Energien bis 2020 etwa 30% der Stromerzeugung in Deutschland übernehmen können. Da hat man sich ganz drastisch verschätzt. Die Erneuerbaren sind inzwischen bei ungefähr 50% der Stromversorgung und die CO2-Preise steigen auch. Und deswegen ist Moorburg, anders als man das früher gedacht hat, heute nicht mehr wirtschaftlich.
Rentabel zu sein ist das eine. Gleichzeitig argumentieren aber auch viele, dass Kraftwerke wie Moorburg einen recht hohen technologischen Standard haben. Also im Vergleich zu älteren Kohlekraftwerken. Ist es tatsächlich so klug, jetzt die, ich sag mal, Kraftwerke mit einem höheren technologischen Standard eher abzuschalten als möglicherweise die ganz alten Stinker?
Nein, das ist natürlich keine gute Idee, aber die alten Stinker werden auch eher zuerst abgeschaltet. Also es werden auch andere Kraftwerke aus der Produktion genommen. Es gibt Kraftwerke, die sind jetzt sozusagen noch in Reserve. Und das ist eine marktwirtschaftliche Entscheidung der Unternehmen, die sie gebaut haben. Und je ineffizienter ein Kraftwerk ist, desto schlechter rentiert es sich auch bei höheren CO2-Preisen. Und da sind selbst solche Kraftwerke wie Moorburg inzwischen nicht mehr so rentabel. Und das stellt dann irgendwann auch die Frage, kann ein Kraftwerk, das mit Kohle befeuert wird, überhaupt noch modern sein? Oder ist die Kohleverfeuerung keine moderne Technologie mehr?
So, wenn wir jetzt die ganzen Kohlekraftwerke in Deutschland abschalten, wie erzeugen wir denn dann noch unseren Strom?
Es gibt eine Überkapazität bei Gaskraftwerken, die ja noch gebraucht werden. Und die erneuerbaren Energien haben ja schon 50% der Stromerzeugung ungefähr übernommen. Das wird ausgebaut. Im Dienste des Klimaschutzes muss dieser Ausbau sogar noch drastisch beschleunigt werden. Aber an Strom ist eigentlich kein Mangel. Es wird auch an der Speicherbarkeit, am Austausch wegen der fluktuierenden Einspeisung durch Wind und Sonne sehr stark dran gearbeitet. Da gibt es Batterietechnologien, sodass also gerade Kohlekraftwerke immer mehr überflüssig sind. Gaskraftwerke, die man schnell ein- und ausschalten können, braucht man noch vor allem für die Regelenergie noch eine ganze Zeit lang. Aber auch die werden tendenziell weniger gebraucht.
Also wenn ich dich so höre, kann man schon sagen, Deutschland ist so technologisch schon auf einem, ich sage mal, besseren Weg, was den Klimaschutz angeht.
Was den Klimaschutz angeht, ja. Andere Länder schalten die Kohlekraftwerke schneller ab. Also die meisten unserer Nachbarländer wollen 2030 keine Kohlekraftwerke mehr betreiben. Deutschland setzt nach wie vor auf die Braunkohle, verzögert da deutlich den Ausstieg. Aber was den Anteil erneuerbarer Energien zum Beispiel angeht, sind wir ein Stück den meisten Nachbarländern voraus. Durch den zögernden Ausbau sind wir allerdings auch dabei, das ein Stück weit zu verspielen.
Georg, ich habe jetzt noch ein Fragezeichen über dem Kopf. Jetzt hast du gerade Gaskraftwerke erwähnt und dass die durchaus einen Nutzen haben. Du hast mir im Vorgespräch aber noch von einer zweiten potenziellen Investitionsruine berichtet, die du siehst. Und das ist die Gaspipeline Nord Stream 2, die ja Gas zu uns bringen soll. Wie passt das jetzt zusammen?
Das passt insofern zusammen, als dass wir Gas durchaus noch brauchen, aber weniger. Es wird langsam auf dem Strommarkt durch die Erneuerbaren aus dem Markt gedrängt. Bei der Heizung setzt man künftig auf elektrische Heizung, Wärmepumpen. Und auch da wird Gas einen geringeren Marktanteil bekommen. Das heißt, wir brauchen noch Gas, aber die Leitungen dafür, die reichen aus. Wir brauchen keine neuen. Deswegen ist Nord Stream meiner Meinung nach die Investitionsruine von morgen, auch wenn es schon zu über 90% fertiggestellt ist.
Du hast die Corona-Pandemie, die Covid-19-Pandemie jetzt gerade eben schon erwähnt, die dazu führt, dass kurzfristig der CO2-Ausstoß niedriger wurde, was dem Klimaschutz ja letztlich nützt. Nun sehen wir aber auch weltweit das Bestreben der Nationen, ihre Wirtschaft wieder anzukurbeln. Das könnte wiederum für den Klimaschutz einen negativen Effekt haben, richtig?
Ja, das ist sowohl eine Chance als auch eine Gefahr. Die Chance ist, das Ankurbeln zum Beispiel mit erneuerbaren Energien zu machen, da einen Technologieerneuerungsschub einzusetzen und damit den Treibhausgasausstoß weiter zu senken. Der Production Gap Report von UNEP und Stockholm Environment Institute sagt allerdings, es wird wesentlich mehr Geld in fossile Energien, auch in diesen Erholungsprogrammen gesteckt. Die kommen auf 230 Milliarden Dollar und nur 150 Milliarden Dollar in Erneuerbaren. Das heißt, die meisten Regierungen sind da auf einem Weg, der wegführt vom Klimaschutz und die Chance verstreichen lässt.
Wenn ich so ein bisschen zusammenfasse, wir haben über Investitionsruinen gesprochen, wo sich ja zeigt, dass man eigentlich viel früher schon Politik und Entscheidungen so ausrichten kann, dass sie dem Klimaschutz dienen. Dann sind wir jetzt an diesem Punkt in der Pandemie, wo wir die Wirtschaftsförderprogramme haben, wo man jetzt auch entscheiden könnte, wie man die Weichen stellt für die Zukunft. Also eigentlich könnten wir jetzt sagen, wir richten alles auf den Klimaschutz aus und würden dadurch unter Umständen sogar was sparen?
Ja, wahrscheinlich schon. Und wir sollten uns klar machen, es ist die letzte Chance. Wenn jetzt die Kraftwerke neu gebaut werden weltweit, dann laufen die eine ganze Zeit lang und dann ist die Chance vertan, um unter den 1,5 Grad zu bleiben oder die noch irgendwann wieder in Reichweite zu kriegen.
Georg, danke für die Infos und Einschätzung. dertag@deutschlandfunk.de. Das ist unsere Mailadresse, an die Sie alles schicken können, was Sie loswerden möchten, was diesen Podcast betrifft. Also Lob, Kritik, Feedback, wir freuen uns. Das war die Ausgabe für den Mittwoch, den 2. Dezember 2020. Ganz schön zischendes Datum. Ich bin Ann-Kathrin Büsker, sage danke fürs Zuhören und tschüss.